Radioaktiv. Nachgefragt.
Herzlich willkommen hier bei der Sendung Radioaktiv Nachgefragt. Heute zu Gast ist der heimische Bundestagsabgeordnete der Grünen und auch innenpolitische Rechtssprecher Helge Limburg. Mit ihm werden wir heute mal die aktuellen bundespolitischen Themen besprechen. Da gab es ja so einiges in den vergangenen Monaten. Rentenpaket 2, Cannabis-Legalisierung und das weiterhin anhaltende Thema Krieg in der Ukraine. Mein Name ist Anton Posnack-Sommer und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben.
Radioaktiv. Nachgefragt.
Jetzt erst kürzlich, wir kommen nicht drum herum, aufgrund der Aktualität mal darüber zu sprechen, nämlich das Thema Rentenpaket 2. Mhm. Mit einem Staatsfonds soll das Rentensystem stabil gehalten werden, um es mal deutlich zu sagen, weil zu wenig Geld in das System wegen des demografischen Wandels fließt, soll die Kohle jetzt über die Börse mitunter reingeholt werden, zumindest stabil gehalten werden. Andere Länder machen das bereits schon so. Und ein spannender Punkt ist, Herr Limburg, den man in der Beobachtung machen konnte, ist, vorgestellt haben das Herr Heil und Herr Lindner. Von den Grünen gab es keinen Vertreter. Warum denn?
Ja, erstmal liegt es nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Rente ist originär im Zuständigkeitsbereich von Hubertus Heil. Christian Lindner als Finanzminister hat natürlich bei solchen finanziellen Konstruktionen was mitzureden. Insofern sind wir originär nicht zuständig. Also die Tatsache, dass für uns jetzt keiner dabei war, hat jetzt keine tiefere politische Botschaft.
Die Interpretation mancher anderer Berliner Reporter war ja, die Grünen seien da diesbezüglich beleidigt gewesen. Aber sie können ja vielleicht hier so ein bisschen mal Klarheit schaffen und sagen, okay, Steuergeld an der Börse für ein stabiles Rentensystem. Ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee?
Beleidigt sind wir nicht. Das ist keine Kategorie in der Politik, auch für uns nicht. Dieser Teileinstieg in ein aktiengestütztes Rentensystem war ein Kompromiss im Koalitionsvertrag, der insbesondere der FDP sehr wichtig war. Tatsächlich wäre er nicht meine bevorzugte Lösung, weil er natürlich Risiken birgt. Wir wissen nicht, wie sich die Aktienmärkte entwickeln. Der Fonds ist jetzt ein Fonds, der ein bisschen Erfahrung hat und der ohnehin ja auch sozusagen die Expertise aus der Verwaltung der Gelder für die nukleare Endlagerung hat. Also insofern ist das jetzt erstmal ein relativ sicherer, stabiler Fonds. Trotzdem birgt es natürlich gewisse Restrisiken. Gleichwohl, die Kriterien, wie sie jetzt sind, sind in Ordnung. Es ist klar, dass es sicher angelegt wird, dass es hier nicht um hochspekulative Finanzprodukte geht, sondern eine sichere Anlagestrategie. Es geht darum, einen langfristigen kleinen Beitrag zur Stabilisierung zu leisten. Und es ist klar, dass eben nicht eingezahlte Beitragsgelder hier verzockt werden können, sondern es geht um Steuergelder, die in Aktien investiert werden. Also unterm Strich ist das ein vertretbarer Kompromiss. Wir werden abwarten, ob er tatsächlich ausreicht, um das Rentenniveau zu stabilisieren. Ich prognostiziere, wir werden nicht drum hinkommen, weitere Steuergelder dann auch zur Stabilisierung der Rentenkasse zu verwenden.
Was wäre denn eigentlich Ihr bevorzugtes System gewesen, weil Sie gesagt haben, es war nicht unbedingt das System, was ich bevorzugt hätte. Welches wäre denn die Wunschlösung von Helge Limburg gewesen oder der Grünen?
Aus unserer Sicht müsste man das Rentensystem mittelfristig auf eine breitere Grundlage stellen. Das heißt, wir müssen verschiedene Beitragsarten stärker auch zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenkasse anziehen, also Einnahmen aus Mieten, aus Kapital so weiter. Die müssen jeweils mit ihren Beitrag leisten zur Rentenstabilisierung, damit wir insgesamt die gesetzliche Rente stabilisieren. Denn die ist ja letztlich bei allen verschiedenen Modellen immer noch die sicherste und stabilste Rente. Sie ist nicht die höchste Rente, natürlich, aber sie ist die sicherste und stabilste. Und darum ist es richtig, die Finanzierung auf eine breitere Grundlage zu stellen.
Ein Thema, was uns jetzt fast seit mehr als etwas 2 Jahren beschäftigt. Sie haben gerade an Ihrem Sakko, sehe ich gerade, dann die deutsch- und ukrainische Flagge am Revers. Der Ukraine-Krieg. Und man stellt irgendwie fest, dass die Ukraine ja Stück für Stück aktuell so in der Wahrnehmung meiner zumindest durch Putins Militär zersetzt wird. Also die Ukrainer brauchen deutlich mehr Hilfe von ihren Verbündeten, wenn sie diesen Krieg gegen Russland überhaupt noch gewinnen wollen. Waren eigentlich dann bisher alle Bemühungen umsonst, Herr Limburg?
Nein, die bisherigen Bemühungen waren nicht umsonst. Wenn man bedenkt, dass es viele gab, die gedacht haben, die Ukraine hält wenige Tage oder nur wenige Wochen durch, dann waren die Bemühungen bis jetzt sehr, sehr erfolgreich. Es war erfolgreich nicht im Sinne von, es geht hier nicht um Triumphgeheul, sondern in dem Sinne, dass es darum geht, die Freiheit, das Leben, die Sicherheit der Menschen in der Ukraine zu schützen. Wir wissen aus den besetzten Gebieten, aus Butscha und Irpin insbesondere, aber auch aus Mariupol und anderen Gebieten, was die russische Besatzungsmacht dort anrichtet. Also es geht hier nicht darum, vereinzelt mal zu lesen, waren Kommentaren, naja, wer da jetzt regiert, sei den Menschen ja doch meistens egal. Nein, es geht darum, dass die russische Besatzungsmacht brutale Morde, Vergewaltigungen, Folter, Verschleppungen, Plünderungen organisiert, dass Kinder im großen Stil aus den besetzten Gebieten der Ukraine nach Russland verschleppt werden und von ihren Familien getrennt werden. Und das sind alles Dinge, die, wenn wir die Ukraine nicht unterstützt hätten, in noch weiteren Gebieten, in weiteren Teilen der Ukraine, sprich mit noch weiteren Menschen erfolgt werden. Das konnte bis jetzt zumindest verhindert werden. Insofern war es richtig und gut, dass wir bislang geholfen haben. Ich gebe Ihnen recht, gegenwärtig ist die Lage sehr schwierig. Und das liegt natürlich auch am Munitionsmangel, daran, dass die westlichen Staaten nicht in der Lage sind, ausreichend Munition zur Verteidigung, darum geht es hier ja nur, nicht um Angriffsoperationen, es geht um Verteidigung, also ausreichend Munition zur Verteidigung zu liefern. Und es geht auch darum, dass vielleicht die ein oder andere Diskussion um manches gute Waffensystem bei uns zu lange geführt wird, zu langwierig geführt wird. Das heißt, wir müssen jetzt schnell dahin kommen, dass die Ukraine mit ausreichend Munition ausgestattet wird. Und natürlich müssen wir parallel, weil ich das auch mal wieder gefragt wurde, was denn mit Diplomatie? Ja, wir müssen auf allen Kanälen weiterhin versuchen zu schauen, gibt es irgendwann jemanden in Russland, der bereit ist zu verhandeln. Wir haben das mehrfach gemacht, auch wenn das öffentlich teilweise nicht so diskutiert wird. Aber Annalena Baerbock hat Vorschüsse unternommen. Der Bundeskanzler hat versucht, mit Putin zu telefonieren und auf ihn einzuwirken. Also es gab auf verschiedensten Kanälen Vorstöße. Das Problem ist, dass bis jetzt Russland auf allen Ebenen immer gesagt hat, nein, wir verhandeln erst, wenn wir Kiew komplett erobert haben. Und das ist natürlich keine Option, wo wir sagen können, ja, das warten wir jetzt mal ab, sondern das ist etwas, was verhindert werden muss. Also insofern, wir versuchen das, aber zu Verhandlungen braucht es halt immer auf beiden Seiten Partner.
Das ist ja durchaus ein Vorwurf, der der Partei der Grünen ja immer wieder gemacht wird. Die ganz pathetisch, die einstige Friedensbewegung, die einstige Friedenspartei wird am Ende dann, um es mit den Worten der anderen zu sagen, dann auf einmal zum Kriegstreiber. So wird das ja ihnen immer gegenüber dann auch diesbezüglich formuliert. Das heißt, klipp und klar, am Ende scheitern tatsächlich sämtliche Friedensgespräche auf russischer Seite. Was wären denn am Ende aber auch für Optionen bei den Friedensgesprächen? Gibt es die denn da überhaupt? Denn ich kann mich daran erinnern, ein Herr Selenskyj hat gesagt, wir werden definitiv nicht darüber diskutieren, über Gebietsabtritte oder ähnliches. Hat sich das inzwischen nach etwas mehr als zwei Jahren inzwischen auch schon gewandelt?
Ich halte Wladimir Selenskyj für einen sehr klugen Mann und finde es wichtig, immer seine Aussagen auch im Zusammenhang zu betrachten, was manchmal nicht ganz einfach ist. Aber er hat einerseits erklärt, er wird nicht über dauerhafte Gebietsabtretung förmliche verhandeln, aber er hat auch erklärt, dass natürlich es denkbar ist, wenn man dafür echten Frieden bekommt, dass man Zwischenphasen und Zwischenstadien akzeptiert. Also das heißt, natürlich hat er damit den Weg geöffnet für Optionen, dass es erstmal zu Waffenstillstand und ähnlichen Gesprächen kommt. Nur was ihm wichtig ist, was er auch klar gemacht hat, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, was er nicht möchte, ist eine Wiederholung von Minsk I oder Minsk II, also den beiden Abkommen, die gedacht waren, um den ja schon seit 2014 schwelenden Krieg in der Ostukraine, der auch schon seit 2014 von Russland de facto als verdeckter Krieg mitgeführt wird. Diesen Krieg sollte beendet werden mit Minsk I und Minsk II. De facto haben diese beiden Abkommen Russland mit ermöglicht, ihre Herrschaft über die Ostukraine zu stabilisieren und letztlich den Gesamtüberfall 2022 vorzubereiten. Dass sowas die Ukraine nicht ein drittes Mal erleben möchte, finde ich nachvollziehbar. Aber wie gesagt, jenseits dessen hat Selenskyj mehrfach Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Nur, wie gesagt, zu Verhandlungen gehören halt leider immer zwei. Das müssen, so schmerzlich das ist als Erkenntnis, auch alle Friedensbewegte einsehen. Und ich selber gehöre ja auch zu denen, die friedensbewegt sind. Übrigens die Ukrainerinnen und Ukrainer auch. Ich habe noch keinen Ukrainer gesprochen, der sagt, nee, Krieg finde ich gut. Alle möchten gerne Frieden. Das ist die Zielrichtung. Und auch keiner möchte gerne kämpfen. In der Ukraine habe ich noch keinen getroffen. Sondern die wollen natürlich alle am liebsten in Frieden leben. Nur gegenwärtig lässt Russland sie einfach nicht in Frieden leben. Und darum ist es richtig, dass wir ihnen dabei helfen, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen.
Sie haben eben gerade auch angedeutet, naja, dass die ein oder andere Diskussion über ein bestimmtes Waffensystem dauert oder über Waffensysteme dauert hier sehr wohl sehr lange. Die Ukraine möchte ja die Langstreckenflugkörper Taurus haben. Scholz will sie nicht ausliefern. Die Begründung, er möchte, oder sagen wir es mal so, er möchte nicht unbedingt, es gibt ja zwei Ebenen. Einmal, es bräuchte Soldaten, um diese Flugkörper in irgendeiner Form zu programmieren, so seine Aussage. Damit hat er die Sorge, dass man dann quasi durch Soldaten in der Ukraine dann präsent wäre und damit einen in den Krieg eintreten würde, rein formal. Plus dazu, er hat so ein bisschen auch so die Sorge, dass am Ende diese Flugkörper vielleicht auch nicht so genutzt werden, wie man es sich eigentlich vorstellt, nämlich ausschließlich zur Verteidigung. Ja. Ist das am Ende ein Fehler, diese Buster-Politik von Scholz, oder ist es Ihrer Meinung nach durchaus denkbar, die Taurus-Flugkörper an die Ukraine zu liefern? Denn am Ende geht es ja darum, die Ukraine soll gewinnen. Mhm.
Genau, die Ukraine soll gewinnen. Darauf hat sich ja mittlerweile die gesamte Koalition auch in einem Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag klar verständigt. Und auch der Bundeskanzler hat ja klar erklärt, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf und Putin nicht gewinnen darf. Insofern besteht im Ziel grundsätzlich Einigkeit. Ich finde es erstmal gut und richtig, dass der Bundeskanzler, wie übrigens alle Mitglieder der Bundesregierung und auch der Koalitionsfraktionen, sehr sorgfältig abwägen. Bei uns keiner von uns, den ich kenne, das wird teilweise ja unterstellt, jetzt fordert man leichtfertig nochmal Waffen. Ich kenne keinen, der leichtfertig irgendeine Waffe fordert und ist ausdrücklich richtig, solche schwerwiegende Entscheidungen mit möglicherweise drastischen Konsequenzen abzuwägen. Dafür haben unsere Regierungsmitglieder ja auch ihren Amtseid geschworen und dann ist das auch richtig. Ich finde, zum einen, ich bin ja auch ein bisschen bei uns im Rechtsausschuss mit für das Völkerrecht zuständig. Erstmal wichtig ist, auch unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Da ist es nicht so, dass Deutschland Kriegspartei wird, wenn einige wenige Soldaten in Kiew stationiert werden würden, um da irgendwelche Unterstützungsmaßnahmen zu leisten. Das heißt nicht automatisch, dass Deutschland Kriegspartei ist. Auf jeden Fall wäre es völkerrechtlich, rechtlich zulässig, dass Deutschland so etwas machte. Ich bin trotzdem nicht dafür, um das klar zu sagen. Ich bin nicht dafür, dass wir Bundeswehrsoldaten nach Kiew schicken, weil es neben der rechtlichen Komponente ja auch politische Außendarstellungen und Wirksamkeiten hat. Das heißt, die Alternative muss sein, und die ist ja möglich, Ukrainerinnen und Ukrainer wie an anderen Waffensystemen ja auch hier in Deutschland auszubilden, um ihnen dann zu ermöglichen, ihre eigene Verteidigung selbst durchzuführen. Das ist bei anderen Systemen auch erfolgt und das könnte hier auch erfolgen. Ich finde, wie gesagt, richtig abzuwägen, Deutschland kann und soll natürlich keine Waffen liefern, mit denen jetzt irgendwie Moskau oder Ähnliches angegriffen werden kann. Das ist ja ein Szenario, was natürlich ausgeschlossen werden muss. Aber ich finde wichtig, auch das Verhalten der Vergangenheit zu betrachten. Und mir ist keine Situation bekannt, in der die Ukraine irgendein überlassenes Waffensystem in anderer Weise als zugesagt eingesetzt hätte. Keine einzige Situation. So, das heißt, es gibt akut aus meiner Sicht keinen Grund, Zusicherung der Ukraine zu misstrauen. Und das ist der Hintergrund, warum ich im Ergebnis zu einer anderen Abwägung komme und es begrüßen würde, wenn die Bundesregierung und der Bundeskanzler seine Abwägung auch vielleicht nochmal neu überdenkt, wie er das in der Vergangenheit ja auch gelegentlich getan hat.
Aber widerspricht er sich dann eigentlich nicht dem Credo der Bundesregierung, die gesagt haben, die Ukraine darf nicht verlieren, die Ukraine muss gewinnen? Die ist darauf angewiesen, auf dieses Waffensystem durchaus, neben Munition, was Sie auch schon gesagt haben. Eigentlich ist das ja in der Schlussfolgerung, nun möchte ich Sie jetzt nicht dahin drängen, die Politik des Kanzlers in irgendeiner Form verteidigen zu müssen oder ähnliches. Sie sind halt in der Regierungskoalition, aber das ist doch für den Außenbeobachter doch nicht zu erklären in irgendeiner Form, rein rational.
Es ist komplex, das ist auf jeden Fall so. Und wie gesagt, deswegen finde ich es im Grundsatz ja auch richtig, dass Olaf Scholz diese komplexen Fragen auch gründlich abwägt und dass wir sozusagen hier nicht so eine erratische Politik haben, wie das der frühere britische Premierminister Johnson oder andere gemacht haben. Und auch sehr wichtig finde ich, was Deutschland anders als manche andere Partner macht, dass Reden und Handeln auch Hand in Hand gehen. Also das eine ist ja verbal viel Unterstützung für die Ukraine äußern, das andere ist das, was Deutschland real macht, nämlich Waffensysteme liefern und auch andere Infrastrukturmittel liefern, die ja auch wichtig sind, damit die Ukraine durchhalten kann. Das ist alles richtig und wichtig. Ich glaube tatsächlich, in der Gesamtheit sehen wir auch aus den vergangenen Diskussionen, dass es nicht so sehr ein einzelnes Waffensystem ist, was diesen Konflikt entscheidet, sondern es ist in der Tat dann schon auch die Gesamtheit. Das heißt, wir müssen zum Beispiel auch bei der Flugabwehr, also bei der Luftverteidigung, die Ukraine noch stärker unterstützen. Ukrainerinnen haben ja zu Recht gesagt, eure Flugabwehrwaffen haben bei uns Menschenleben gerettet, haben unsere Luftverteidigung gestärkt. Nur das muss dann eben auch ausgebaut werden, beziehungsweise Munition nachgeliefert werden, damit das dauerhaft so sein kann, dass wir die Zivilisten in der Ukraine schützen können vor dem russischen Bombenterror. Dann gibt es eben verschiedene Sachen im Bodenkampf. Es gibt Diskussionen über die Überlegung, wie kann man die ukrainische Luftwaffe stärken, damit eben auch verbundene Operationen möglich sind. Und wir sehen ja auch jetzt bereits Erfolge, große Erfolge der ukrainischen Seestreitkräfte. Also das muss man ja auch mal sagen. Ich habe jetzt die Zahlen gesehen. Die Ukraine hat jetzt wieder fast so viel Getreide exportiert im vergangenen halben Jahr nach Auslaufen des Getreideabkommens mit Russland wie zu bestehendes Getreideabkommen. Das heißt, auch wenn Russland angedroht hat, jedes ukrainische Schiff anzugreifen, ist es der Ukraine gelungen, den Korridor am Schwarzen Meer tatsächlich für die Freiheit, für die freie Seefahrt auch zu verteidigen. Das heißt, wir sehen neben den Misserfolgen, die Sie vorhin angesprochen haben, ja auch Erfolge der Ukraine. Also ich glaube, es sind nicht die einzelnen Waffensysteme, die etwas entscheiden, aber in Summe muss schon klar sein, dass die westliche Unterstützung so ist, dass die Ukraine auf ihrem Weg zur Demokratie, Freiheit, zur Zugehörigkeit zur Europäischen Union nicht durch die russische Aggression aufgehalten wird.
Radioaktiv. Nachgefragt.
Herzlich willkommen hier bei der Sendung Radioaktiv Nachgefragt. Heute zu Gast ist der heimische Bundestagsabgeordnete der Grünen und auch innenpolitische Rechtssprecher Helge Limburg.
Etwas verwunderlich ist ja aktuell das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland da diesbezüglich, wenn man sich den französischen Staatspräsidenten anschaut, der dann nach einer eigenen Konferenz das Thema von Bodentruppen ins Gespräch bringt und der Kanzler dann sich genötigt fühlt, sagen zu müssen, nein, das wird es so nicht geben. Nun kann man über das Thema ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Erstaunlich ist ja aber hierbei vor allem, dass das auf so offener Bühne ausgetragen wird. Müssten eigentlich nicht gerade die beiden größten europäischen Volkswirtschaften in der Situation Hand in Hand arbeiten?
Also zunächst einmal war ich dem Bundeskanzler schon sehr dankbar, dass er da auch öffentlich sehr klar gezogen hat, dass das keine Diskussion ist für Deutschland. Wir werden uns nicht mit Bodentruppen in der Ukraine engagieren. Das wird nicht passieren. Das war gut, das in der Klarheit auch zu sagen. In der Tat haben Sie recht. Es ist für die Europäische Union immer gut gewesen, wenn die Achse Paris-Berlin gut funktioniert hat. Und es waren eher nicht so gute Zeiten, wenn das nicht so gut funktioniert hat. Dann ist das ja zu Recht auch erweitert worden, als sogenanntes Weimarer Dreieck um Polen. Und dadurch, dass wir in Polen jetzt eine neue progressive proeuropäische Regierung haben mit Donald Tusk, gibt es ja auch wieder die Möglichkeit, das sozusagen wirklich als Weimarer Dreieck, als echte Ost-West-Achse zu gestalten in breiter Beteiligung. Ich würde sehr begrüßen, wenn der Bundeskanzler Emmanuel Macron zu einem Verhältnis käme, dass man das eher wieder als dynamische, zusammen mit Polen, als dynamisches Dreieck agieren könnte. Denn das bringt die Europäische Union in der Tat mehr voran als jeder Streit zwischen Deutschland und Frankreich.
Ist das am Ende auch so ein bisschen eine Folge von Putins Spiel, die Europäische Union so ein bisschen zu destabilisieren? Und müssten sich eigentlich nicht alle Verantwortlichen dann irgendwie im Klaren sein, dass das ja genau eigentlich das Ziel ist?
Sie haben völlig recht. Putins Ziel ist es, auf jeder Ebene die Europäische Union und unsere westlichen Gesellschaften auseinanderzutreiben. Und wir müssen bei jeder notwendigen Kritik und Debatte, die wir natürlich brauchen, das macht uns aus als Demokratien, immer auch schauen, wem nützen wir damit, mit welcher Kritik und welchem Manöver. Wir haben es bei dem Abhörskandal jetzt gesehen. Natürlich ist das ein Verhalten, was so nicht geht, ein sorgloses Verhalten. Aber man muss eben aufpassen, dass man nicht Putin in die Hände spielt. Ähnlich geht es bei anderen Streitereien. Diskussionen sind in Ordnung, sind notwendig. Aber man muss in solchen konfliktiven Situationen immer aufpassen, wie man diskutiert.
Ich weiß nicht, wie Sie es wahrgenommen haben, aber hier auch im Weserbergland war es ja in letzter Zeit auffallend schwierig, auf den Straßen unterwegs zu sein, wenn die Trecker unterwegs gewesen sind. Und man stellt, zumindest ich, sehr erstaunt fest, dass auf einmal beim Thema Landwirtschaftspolitik die Grünen zum Prügelknaben der Nation werden. Sämtliche agrarpolitische Entscheidungen wird den Grünen angelastet, die Verfehlungen. Und ich erlaube mir mal den Einschub, wenn man sich mal die Anzahl an Ministern anguckt, der Grünen da diesbezüglich in dem Ressort oder generell in Verantwortung, in Regierungsverantwortung, ist das doch schon eine sehr erstaunliche These. Ich stelle Ihnen die Frage trotzdem sehr provokant, Herr Limburg. Fühlen Sie sich als grünes Parteimitglied und als grüner Bundestagsabgeordneter am Ende dafür verantwortlich, dass die Agrarpolitik so ist, wie sie ist?
Also für die gegenwärtige Agrarpolitik der Bundesregierung tragen natürlich wir die Verantwortung. Wir stellen mit den zuständigen Minister. Insofern stehen wir da in der Verantwortung, selbstverständlich. Und auch ich als grüner Bundestagsabgeordneter. Aber in der Tat, Sie haben es gerade gesagt, die Grünen stellen seit Dezember 2021 den Bundeslandwirtschaftsminister. Es ist schon ein bisschen skurril, wenn mir teilweise in Gesprächen Vorwürfe gemacht werden, die Agrarpolitik sei laufe seit 10, 15 Jahren in die falsche Richtung und das sei alles unsere Schuld. Dann muss ich sagen, also natürlich macht man auch aus der Opposition heraus Politik, aber man ist eben nicht der Hauptverantwortliche, sondern das sind dann die jeweiligen Ministerinnen und Minister, die im Übrigen alle der Union angehörten. Also insofern tragen wir in der Tat nicht für die Gesamtsituation jetzt Verantwortung. Aber natürlich, auch das wird mir dann gesagt in Gesprächen, das ist auch richtig, wir tragen Verantwortung dafür, dass es jetzt nach vorne geht, dass es jetzt besser wird. Die Verantwortung haben wir. Und das mache ich in den Diskussionen auch deutlich, dass wir die auch annehmen und auch gestalten wollen. Ich habe hier im Weserbergland, also natürlich habe ich die Verkehrsblockaden auch wahrgenommen, auch, ja, was heißt drunter gelitten, also das sozusagen mit ertragen müssen. Gleichwohl ist mir schon wichtig zu sagen, ich nehme hier im Weserbergland, das geht auch ausdrücklich in Richtung des Landvolks Weserbergland, eine sehr angenehme, konstruktive Gesprächskultur wahr. Also wir hatten hier keine Beschimpfungen, Bedrohungen, Beleidigungen. War nicht so, dass wir Veranstaltungen nicht abhalten konnten wie in anderen Orten, wo also was verhindert wurde. Insofern, das ist schon auch eine deutliche Auseinandersetzung, deutliche Ansprache, das ist ja auch in Ordnung, aber im Kern doch wirklich eine sehr sachliche Auseinandersetzung. In Teilen merke ich natürlich, dass in der bundesweiten Debatte, wenn wir das sehen, die Grünen sozusagen sinnbildlich genommen werden für sämtliche Fragen von Umweltauflagen und ähnlichen Fragen, Vereinbarkeit von Landwirtschaft und Ökologie und Nachhaltigkeit und Naturschutz, selbst Dinge, die wir in der Form gar nicht gefordert oder gar nicht auf den Weg gebracht haben. Ich finde wichtig, dass wir versuchen, bundesweit einen ähnlichen Weg zu gehen wie mit dem niedersächsischen Weg in Niedersachsen. Wenn ich weiß, dass es da auch hakelt und nicht alles rosig ist, aber dieser Weg im Grundsatz zu sagen, Naturschutzverbände, also Leute, die sich mit Naturschutz wirklich auskennen und Landwirte, Leute, die sich mit Landwirtschaft Landwirtschaft auskennen, die gehen an einen Tisch, die überlegen gemeinsam, wie sie die Ziele, die wir ja alle einen im Grundsatz. Wir wollen gesunde Böden, gesunde Äcker, gesunde Gewässer, eine Tier- und Pflanzenwelt, die vielfältig ist, wie wir das gemeinsam hinbekommen und trotzdem natürlich Landwirtschaft auch auskömmlich möglich sein muss. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, dass wir einen ähnlichen Prozess auch auf Bundesebene starten. Wir müssen dann im Bereich Entbürokratisierung vorankommen. Das ist in Teilen aus der Europäischen Union gesteuert, aber in Teilen natürlich auch, muss man schauen, wo Bundes- und Landesebene beteiligt sind. Und man muss dann auch so ehrlich sein, Entbürokratisierung heißt dann vielleicht auch mal die Dichte, wie engmaschig kontrollieren wir was, muss etwas gelockert werden. Und dass man sich eher sozusagen auf Ziele verständigt und dann Ziele kontrolliert und nicht so sehr die einzelnen Verfahrensschritte, weil das nach meiner Meinung, nach den Dialogen, die ich mit Landwirtinnen und Landwirten geführt habe, doch die nervigsten und anstrengendsten Sachen sind, man sehr kleinteilig immer dokumentieren muss, berichten muss, was man macht, sondern dass wir da dann auch dahin kommen, etwas mehr auf Vertrauensbasis zu arbeiten und weniger auf kleinmaschiger Kontrolle.
Aber sehen Sie da gewisse Möglichkeiten, dass das auch machbar ist, also diesen Dialog fortzusetzen? Ich habe manchmal den Eindruck, die Dialogbereitschaft ist aktuell bei einigen durchaus sehr verfahren. Und mir fällt es da schwer, in irgendeiner Form zu glauben, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Klar, man muss das definitiv dran arbeiten, aber sehen Sie da aktuell gewisse Anknüpfungspunkte, um die Frage mal so zu formulieren, dass diese Dialogbereitschaft für eine Art nicht niedersächsischen Weg, sondern vielleicht Deutschlandweg oder wie man ihn dann auch am Ende nennen möchte oder jetzt so gerade spontan aus der Hüfte gesprochen, dass da die Dialogbereitschaft dann durchaus da ist und dass es da Anknüpfungspunkte gibt?
Also im Grundsatz sehe ich diese Bereitschaft, dass auch als die Landwirtinnen und Landwirte, die haben ja nicht nur hier im Weserbergland demonstriert, sondern auch in Berlin und ich war dann auch da am Rand der Demo und habe mich mit Landwirtinnen und Landwirten getroffen und da war schon der Grundsatz zum einen auch klar die Anerkenntnis, nein, das ist nicht alles eure Schuld, sondern wie wir vorhin gesagt haben, da ist auch seit einigen Jahren einiges schiefgelaufen, zum anderen, ja, wir wollen natürlich gemeinsam zur Lösung kommen und auf den Weg machen. Also insofern im Grundsatz nehme ich da Dialogbereitschaft wahr. Es ist natürlich jetzt in Summe einfach auch sehr viel gewesen. Und deswegen war es ja auch richtig, dass nach massiver Kritik, die übrigens nicht nur aus der Öffentlichkeit kam, sondern auch aus den Fraktionen heraus, also auch aus der Grünen-Fraktion, dass ein Teil dieser Sparbeschlüsse, das wird ja manchmal übersehen, wieder zurückgenommen wurde, nämlich die Frage der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Geräte. Das war richtig, die Entscheidung zurückzunehmen. Insofern sieht man auch, wie Parlamente dann eben auch wirken und ihre Arbeit machen. Und jetzt muss es eben darum gehen, im weiteren Dialog die verschiedenen Ziele, Naturschutz, Gewässerschutz, aber eben auch eine wirtschaftlich arbeitende Landwirtschaft miteinander in Einklang zu bringen. Ich glaube, die Alternative dazu, den Dialog zu suchen, wäre ja nur noch weiter in die Konfrontation zu gehen. Und das will in Wahrheit keiner Landwirtinnen und Landwirte, zumindest die, mit denen ich spreche. Die sind in Teilen verärgert und wütend, aber ja nicht um des Wütendsein willens, sondern weil sie gerne Veränderung wollen. Und das wollen auch die Naturschützerinnen und Naturschützer nicht. Auch die sind ja nicht auf Konfrontation aus, sondern auf Fortschritte in der Sache. Insofern glaube ich, der allerbeste Weg ist, wir kommen dahin und ich bleibe optimistisch, auch wenn wir eine polarisierte Stimmung haben, das haben Sie zu Recht gesagt, nehme ich doch wahr, dass die Mehrzahl der Leute in Wahrheit nicht diese große Polarisierung möchte, sondern mehr nach Einigkeit und Kompromiss strebt und dass es leider dann einige wenige sind, die teilweise gewalttätig sind, die Straftaten begehen, die Veranstaltungen sprengen oder Minister am Reisen hindern, dass die dann die Schlagzeilen bestimmen. Das ist bedauerlich, darum ist es wichtig und richtig, dass das Landvolk sich von solchen Aktionen klar distanziert und dass wir dann eben auch dialogbereit für die sind, die den echten Dialog suchen.
Die CDU macht jetzt aus der Debatte Folgendes, dass sie nämlich angekündigt hat, sobald die Bundesregierung die Subventionierung zum Agrardiesel oder das Ende der Subventionierung des Agrardiesels nicht zurücknimmt, wird man dann dementsprechend dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz, was ja viele Unternehmen durchaus fordern und auch begrüßen, so nicht zustimmen. Was sagen Sie zu so einer Politik? Ist das etwas, was Sie nachvollziehen können oder ist es am Ende ein ganz normales Gebaren in der Opposition?
Das Verhalten der Union ist politisch aus meiner Sicht dumm und es grenzt an politische Erpressung, quasi zu sagen, wir nehmen fast alle anderen Unternehmen sozusagen in politische Geiselhaft. Wir verweigern denen eine Entlastung, weil wir hier ein bestimmtes Ziel durchsetzen wollen, was eigentlich mit dem Gesetzesvorhaben ja gar nichts zu tun hat. Das finde ich politisch wirklich maximal schädlich, weil es die politische Debatte vergiftet, die politische Kultur und weil es eben Unternehmen, die nun wirklich überhaupt nichts dafür können und die händeringend nach Entlastungsmöglichkeiten suchen, sozusagen mit bestraft für eine Meinungsverschiedenheit in einem anderen Bereich. Umgekehrt muss ich doch mal die Union fragen, was ist eigentlich der Beitrag der Union in Deutschland dafür, dass wir wieder zu wirtschaftlichem Wachstum hinkommen, zur Prosperität? Und bis jetzt ist der einzige Beitrag, den wir können, wir blockieren im Bundestag Entlastungen der Wirtschaft, weil wir nicht komplett in einem anderen Bereich, im Bereich der Landwirtschaft, das bekommen, was wir wollen. Das ist keine verantwortungsvolle Oppositionsarbeit. Natürlich muss Opposition auch scharf mal kritisieren und die Auseinandersetzung suchen, aber zu sagen, wir nehmen in Kauf, dass hier es ganz vielen Unternehmen schlechter geht und die Wirtschaft insgesamt Schwierigkeiten hat, das alles verursachen wir mutwillig, weil wir in diesem Bereich uns durchsetzen wollen, finde ich nicht verantwortungsvoll. Ich hoffe, dass die Union hier zur Verantwortung, zum verantwortungsvollen Weg noch zurückfindet. Und vielleicht noch der letzte Punkt, das Verhalten der Union insgesamt in dieser Haushalts- und Steuerdebatte ist maximal unehrlich. Die Union fordert, dass wir die Schuldenbremse komplett einhalten und selbst noch weniger Schulden aufnehmen, als wir jetzt tun. Die Union sagt, dass wir überhaupt keine Steuererhöhung vornehmen dürfen und sie sagt aber auch, dass wir auch keine Steuervergünstigungen streichen dürfen an keiner Stelle. Wo soll das Geld dann herkommen? Bis jetzt hat die Union noch nicht signalisiert, dass sie im großen Stile Rentenkürzungen oder Sozialkürzungen fordern würde. Also insofern ist das Verhalten an der Stelle völlig unseriös und überhaupt nicht ernst zu nehmen.
Ein auch weiteres Streitthema, was durchaus ja jetzt in der Vergangenheit immer mal wieder aufgegriffen worden ist, ist, dass ab dem 1. April, zumindest so der Zeitplan, soll Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen legalisiert werden. Vielleicht erstmal, es gibt da ja immer ein Für und Wider da diesbezüglich. Wie stehen Sie denn eigentlich zu dem Thema Cannabis? Ist das etwas, wo Sie sagen, bin da völlig leidenschaftslos oder sind Sie da jemand, der sagt, nee, finde ich gut, oder sind Sie da jemand, der sagt, nee, das geht absolut gar nicht?
Also erstmal, ich habe dem Gesetz zugestimmt, obwohl ich an dem Gesetz selber auch noch viel Kritik hätte und auch noch Verbesserungspotenzial sehen würde. Aber es war jetzt der Kompromiss, der ausgehandelt wurde und dann ist es vielleicht auch richtig, dass man mal den ersten Schritt geht. Cannabis ist eine Droge und Cannabis kann in vielerlei Hinsicht schwere Schäden hervorrufen. Insofern ist es ausdrücklich richtig, dass wir überhaupt immer nur von einer Entkriminalisierung für Erwachsene reden, nicht für Kinder und Jugendliche. Das ist, finde ich, einen wichtigen Punkt. Nur ich finde, umgekehrt gilt in unserem freien demokratischen Rechtsstaat halt auch, dass die eigenverantwortliche Selbstschädigung erlaubt ist. Die gehört zu den Freiheiten, die wir haben. Wir dürfen gefährliche Sportarten machen. Wir dürfen rauchen, Alkohol trinken. Wir dürfen auch 5 Hamburger am Tag essen. Alles sehr ungesund, nachweislich. Und trotzdem kommen nicht Polizei und Staatsanwaltschaft. Und in diesem einen Bereich sagen wir nein, aber bei dieser Droge, die von ihrer Schädlichkeit her ja vergleichbar ist mit Alkohol und anderen Sachen, da beschäftigen wir Polizei und Staatsanwaltschaft damit. Ich finde, dass unsere Polizistinnen und Polizisten und unsere Staatsanwaltschaften anderes tun sollen, als Verfahren gegen Cannabiskonsumenten einzuleiten, die in der Masse sowieso wieder eingestellt werden. Aber auch jedes Verfahren, was später eingestellt wird, hat ja vorher einen Vorgang ausgelöst und eine Arbeit. Und insofern erhoffe ich mir von dem Gesetz, wenn einige befürchten, dass das so nicht eintreten wird, auf jeden Fall weniger Kontrollaufwand für Polizei und Justiz. Wir müssen es jedenfalls so organisieren. Wenn das so in den Detailformen nicht gelingt, muss man gegebenenfalls nachsteuern. Aber das muss die Zielrichtung sein, dass die Polizei sich mit echten Gefahren für unser Allgemein und unser Zusammenleben beschäftigt und nicht damit, wer für sich selber Cannabis konsumiert. Ich finde, wie gesagt, ich finde wichtig, dass wir einen Weg finden, den Schwarzmarkt auszutrocknen, weil Cannabis ja auch nur dann eine Einstiegsdroge sein kann, wenn sie quasi aus derselben Quelle dann auch härtere Drogen bekommen. Insofern hätte ich mir eher einen Weg gewünscht, wie das früher schon mal ein Modellvorhaben in Schleswig-Holstein ausprobiert wurde, Abgabe über Apotheke oder über andere staatlich kontrollierte Stellen, sozusagen im staatlichen Rahmen. Der jetzt gewählte Weg mit den Vereinen oder dem Eigenanbau verhindert sicherlich auch, dass da härtere Drogen mit ins Spiel kommen, weil man die nicht so einfach selber anbauen kann. Insofern wird das Ziel möglicherweise erreicht. Andererseits ist eben sozusagen immer noch diese Komponente, das selber zubereiten zu müssen. Ich finde, hätte es etwas besser gefunden, wenn man unter staatlicher Aufsicht, unter staatlicher Kontrolle gezielt abgibt. Fakt ist, die bisherige Prohibitionspolitik, Verbotspolitik ist aus meiner Sicht gescheitert. Sie war nicht nur aufwendig, was den Verfolgungsmaßnahmen von Polizei und Justiz angeht, sondern sie hat ja auch nicht zu dem Ziel geführt, dass die Leute nicht konsumiert haben, sondern es haben viele Leute konsumiert, aber sie haben unsicher konsumiert, weil sie nicht genau wussten, was drin ist, weil teilweise der THC-Gehalt erhöht wurde und so weiter und so fort. Das heißt, insgesamt die Gesundheit der Menschen kann besser gewährleistet werden, wenn es unter staatlicher Aufsicht abgegeben wird, als wenn es so wild auf dem Schwarzmarkt abgegeben wird. Ich hoffe, dass wir da zu einer etwas rationalen, entemotionalisierten Debatte kommen. Der Konsum von Cannabis ist nicht das große Freiheitsversprechen, da wünsche ich mir andere Dinge als jetzt stinkt den freien Drogenkonsum, aber er ist eben auch nicht die Riesenbedrohung für unser Zusammenleben, sodass man da Polizei und Staatsanwaltschaften auffahren müsste, sondern er gehört für einige Menschen dazu und dann sollte man das im geordneten Rahmen auch ermöglichen.
Aber das Thema Kontrollen ist ja durchaus ja dann ein interessanter Punkt. Eine Lokalzeitung hat sich mal die Mühe gemacht und hat gesagt, okay, wenn im Gesetz das so eingehalten werden müsste, dann gibt es teilweise bestimmte Straßenzüge, wo man es darf und wo man es dann hinterher nicht darf. Und da wurde ja sehr berechtigt dann die Frage aufgeworfen, ist das am Ende nicht Aufgabe der Polizei, das einzuhalten und zu kontrollieren? Und dann sind wir genau wieder bei dem Punkt, hat man am Ende dann wirklich beim Thema Kontrollen dann wirklich die Polizei entlastet?
Mhm. Deswegen hatte ich ja angedeutet, ich bin mit den Detailregelungen des Gesetzes, da hätte ich mir auch teilweise andere Lösungen vorstellen können, um es mal so vorsichtig zu sagen. Ich denke, wir müssen jetzt mal schauen, wie es sich in der Praxis auswirkt. Es wird ja noch in den Bundesrat gehen. Vielleicht findet man im Vermittlungsausschuss auch sogar noch bessere Lösungen als die bisherigen. Und dann wird man gegebenenfalls nochmal nachsteuern müssen, damit in der Tat dieser Entlastungseffekt eintritt. Das darf und sollte nicht zu einer Mehrbelastung in diesem Bereich führen. Gleichzeitig ist es aber auch richtig, dass wir, und das ist ja die Herausforderung, den Jugendschutz gewährleisten, dass eben nicht keiner bis jetzt noch stärker als bislang auf allen Schulhöfen grassiert, sondern dass man da klare Grenzen zieht. Das ist ja die Zielrichtung des Gesetzes und ob man die so oder besser mit anderen Wegen erreichen kann, das müssen wir dann prüfen.
Das wäre dann hinterher auch meine Anschlussfrage gewesen, denn die Cannabis gilt als Einstiegsdroge unter Jugendlichen durchaus und ist ja auch ab einem bestimmten Alter inzwischen konsumieren eher Jugendliche Cannabis als vielleicht vor einigen Jahren Alkohol noch die Nummer 1 Droge gewesen ist.
Läuft man auch von Alkopops besteuert werden
oder
zum Beispiel, hat einen großen Effekt,
ja. Recht, genau. Ist das nicht aber etwas, was dann tatsächlich so ein bisschen noch die Gefahr birgt, dass man quasi das Thema, das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, der an diesem Gesetz ja immer wieder gemacht wird, dass man dieses Thema Konsum von Cannabis, naja, wenn man es teilweise legalisiert, dann am Ende auch zu sehr verharmlost. Das ist ja durchaus etwas, was man ja dann hinterher bei Alkohol auch immer wieder gefunden hat, wenn Werbung dafür gemacht worden ist, wenn man gesehen hat, wie Erwachsene dann halt einfach ganz normal, ganz banal jeden Tag sich irgendwie da ein Bierchen aufgemacht haben oder ähnliches, dass das am Ende dann zu sehr verherrlichend ist?
Diese Gefahr besteht abstrakt und wir müssen ihr entgegenwirken. Gleichzeitig ist ja so, Werbung und Ähnliches für Cannabis bleibt ja verboten. Also es wird insofern nicht ganz normal, klassisch im Straßenbild einfach immer präsent sein, so wie das bei Alkohol und Zigaretten oder Zigaretten war es lange der Fall, bei Alkohol ist es noch der Fall. So wird es nicht der Fall sein. In der Tat ist mir wichtig, und das betone ich ja auch, betont auch die gesamte Bundesregierung der Kommunikation, die Tatsache, dass wir es entkriminalisieren, bedeutet nicht, dass wir sagen, es ist harmlos, greift zu, nehmt mal, überhaupt nicht. Sondern die Frage ist eben, wenn wir erkennen, dass wir bis mit dem bisherigen repressiven Ansatz der Verbotspolitik nicht das Ziel erreicht haben, wie können wir das dann besser erreichen? Ist dann möglicherweise die kontrollierte Freigabe der bessere Weg? Klar ist, die Abgabe an Kinder und Jugendliche, weil Sie das gerade zu Recht gefragt haben, Einstiegsdroge für Jugendliche, die ist und bleibt verboten und da muss es auch weiterhin Kontrollen geben, da werden wir nicht um Kontrollen herumkommen, aber das gilt ja auch für die Abgabe von Alkohol an Minderjährige, der ja auch untersagt ist, ist von hartem Alkohol, je nachdem, gibt es verschiedene Altersstufen. Auch das muss ja gegebenenfalls kontrolliert werden. Also da ist klar, da wird es weiter Kontrollbedarf geben. Wie gesagt, auch deshalb glaube ich, dass unterm Strich, vielleicht wird man dahin dann kommen in einigen Jahren, die Abgabe über lizenzierte, wie auch immer überwachte staatliche Geschäfte oder Apotheken oder ähnliches der bessere Weg wäre, weil man dann ganz klar hätte, wo sind hier die Abgabestellen und wo kann und muss kontrolliert werden, damit keine Weitergabe, Abgabe an Jugendliche stattfindet. Da sehe ich so schon die Gefahr, dass das möglicherweise so zu Überwachungsaufwand führt. Aber wir werden sehen, vielleicht irre ich mich ja, der Bundesgesundheitsminister ist der Auffassung, es wird so gut funktionieren und ich hoffe, dass er im Ergebnis recht hat.
Und das war sie auch, unsere heutige Sendung Radioaktiv nachgefragt. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Diese Sendung wird es auch nochmal zum Nachhören geben auf www.radio-aktiv.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.